und herzlich willkommen zu dieser Folge von Handelsblatt Crime, dem Podcast, bei dem wir alle zwei Wochen über die spannendsten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland sprechen. Diese Folge ist eine besondere. Zum einen sprechen wir heute über zwei Fälle. Denn es gibt viel Bewegung, muss man sagen, in den zwei meistbeachtetsten Fällen der vergangenen Jahre, der vergangenen Monate. Und zwar geht es dabei um Cum-Ex und um Wirecard. Wir haben letzten Montag jetzt gesehen, dass Hanno Berger nun vor Gericht steht. Der ist, naja, das kann man so sagen, wohl der Ideengeber hinter dem milliardenschweren Steuerskandal Cum-Ex. Und wir haben jetzt auch gesehen, es gibt die Anklage. Es ist offiziell gegen Markus Braun, dem Ex-CEO des, ja, das kann man so sagen, etwas tösend untergegangenen Wirecard. Konzerns. Da werden wir heute drüber sprechen, aber es gibt noch einen anderen Grund, warum diese Folge besonders ist, denn wir sind heute live. Wir werden beobachtet quasi hier im Studio von Zuschauerinnen und Zuschauern unseres Handelsblatt Clubs. Die möchte ich an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich begrüßen. Und damit würde ich auch schon sagen, gehen wir los. Mit mir im Studio sind meine Kollegin, Ressortleiterin Podcast und Video, Mary Abdelaziz Ditso und Investigativchef Sönke Iversen. Sie kennen sie beide schon aus allen Podcast-Folgen rund um Handelsblatt Crime. Hallo.
Hi. Hallo.
Ja, bevor wir loslegen, möchte ich noch einmal ganz kurz sagen für diejenigen, die uns jetzt gerade live zuschauen. Wir werden uns über diese beiden Fälle sprechen und dann im Anschluss gerne alle Ihre Fragen beantworten. Nutzen Sie dazu gerne das Fragentool in Zoom. So, und nun wollen wir aber schon direkt loslegen und zwar mit Hanno Berger, Mary.
Genau, mit Hanno Berger und mit Cum-Ex. Sönke, ihr habt den Fall ja jahrelang bei euch im Team begleitet, extrem viele Artikel dazu verfasst, recherchiert und geschrieben. Und meine erste Frage an dich wäre tatsächlich, wie kann es eigentlich sein, dass ja so ein Skandal jahrelang gut geht, also dass ja Banker und Investoren sich jahrelang eine Steuer erstatten lassen, die sie einfach nie gezahlt haben? Wie viele Menschen müssen wegschauen, damit das funktioniert?
Eigentlich alle, die beteiligt waren. Es sind tatsächlich viele Jahre, genau genommen 30. Man kann sagen, das hat in den 90er, Anfang der 90er Jahre angefangen, dass die Banker sich ja praktisch selbst davon überzeugt haben, dass es mehr als einen Eigentümer pro Aktie geben könne. Und dann könnte sich einer diese Kapitalertragssteuer, um die es geht, abführen und mehrere sie sich erstatten lassen. Und dadurch sind diese wahnsinnigen Verluste in der Steuerkasse zustande gekommen, leider.
Jetzt muss man ja sagen, dass in Summe über 100 Banken an der ganzen Geschichte beteiligt waren, unter anderem die Deutsche Bank, hat auch eine klare Haltung dazu. Vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen erzählen, wie kam dieser Stein eigentlich ins Rollen?
Ja, wie gesagt, ungefähr 1990 ist ein Banker auf die Idee gekommen mit dieser doppelten Eigentümerschaft. Also da geht es darum, dass man sich Aktien ausleiht, Aktien verkauft, die man in dem Moment noch gar nicht besitzt, die man sich erst leihen muss. Und dadurch, dann werden die Aktien im Kreis gehandelt und am Ende gibt es halt zwei Personen oder zwei Eigentümer, die beide Ansprüche auf Steuererstattung geltend machen. Und nur einen, der die Steuer abführt. Das war der Trick. Hm. Und der hat ja jetzt nicht, die Aufarbeitung läuft ja schon seit 10 Jahren. Also der hat so rund 15 Jahre gehalten, bis die Politik dann endlich aufgewacht ist und versucht hat, dem entgegenzuwirken. Das hat aber nochmal 10 Jahre gedauert, bis das dann wirklich dazu gekommen ist. Und jetzt sind wir im 10. Jahr der Aufarbeitung praktisch.
Ich wollte ganz sagen, also für einen einfachen Trick hat das Ganze ziemlich lange und ziemlich gut funktioniert, oder?
Da sind sehr viele Leute sehr, sehr reich geworden mit diesem Trick, ja.
In jedem Fall. Jetzt ist ja sozusagen der Strippenzieher des ganzen Hanno Berger, der tatsächlich letzte Woche Montag, also vor wenigen Tagen, diese Woche Montag, ja, seinen ersten Prozesstag hinter sich gebracht hat. Und ich glaube, wir müssen über diesen Menschen mal sprechen. Du hast ihn ja kennengelernt.
Ich habe ihn besucht, 2014 in seinem Schweizer Exil. Also Hanno Berger ist eine faszinierende Persönlichkeit. 1950 geboren, ist jetzt also, wird in diesem Jahr 72, Ende des Jahres wird er 72 und ist Sohn eines evangelischen Pfarrers und ist dann Staatsdiener geworden. Also stand auf der anderen Seite. Der Mann war tatsächlich sehr, sehr talentiert, war sehr gewieft in Finanzfragen und ist aufgestiegen zum obersten Bankenprüfer in Hessen, also in der Finanzmetropole. Das heißt, der hat sich mit der Deutschen Bank und der Commerzbank und allen großen Banken darüber unterhalten oder ausgefochten, wie viel Steuern die zahlen müssen. Und im Laufe der Zeit haben die Banken also sich immer mehr an dem gerieben und ihn immer mehr versucht, davon zu überzeugen, doch auf ihre Seite zu kommen, weil sie gemerkt haben, der ist wahnsinnig gut in dem, was er tut. Und dann nach einer Weile, 1996, hat er sich überzeugen lassen, ist er dann zwar nicht in eine Bank, in eine Steuerabteilung gegangen, sondern in eine Großkanzlei, eine Spitzenkanzlei, ist dann zweimal gewechselt und hat sich 2010 selbstständig gemacht. 2012 wurde seine Kanzlei durchsucht und er ist dann direkt, er hat davon auf der Autobahn erfahren, auf dem Weg nach München und ist direkt ab in die Schweiz. Wir sprechen hier Ende 2012 und seitdem versteckte er sich dort, bis dann halt er seine Auslieferung nicht mehr, also Auslieferung, das dauerte auch Monate oder ein Jahr, glaube ich, bis das durch war, das Verfahren. Aber dann wurde er schließlich überstellt im Februar. Und jetzt, seit Montag, steht er vor Gericht in Bonn.
Und ich glaube, das darf man an der Stelle auch mal sagen. Wir hatten ja unseren Podcast Handelsblatt Crime im Dezember gestartet letztes Jahr. Und ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben, wir drei, dass wir uns dachten, hey, das kann nicht sein. Wir starten gerade diesen Podcast, erste Folge Cum-Ex. Und dann heißt es direkt, okay, Hanno Berger wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, also Anfang diesen Jahres, ausgeliefert nach 9 Jahren. Das ist unglaublich.
Ja, wir hatten gutes Timing, kann man sagen. Aber es ist natürlich auch traurig, dass es so lange dauert, um jemanden zur Rechenschaft zu ziehen. Und wir wissen ja jetzt auch gar nicht, wie das ausgeht, ob der dann nochmal Berufung einlegt und wer weiß, wie lange das noch dauert. Aber die ersten 10 Jahre sind jetzt schon um. Ja.
Berufung einlegen, gutes Stichwort. Kampfeswillen hat er ja, das hat er gezeigt am Montag im ersten Prozesstag in Bonn. 2 Kollegen waren ja auch da. Vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, was hat er für einen Eindruck gemacht?
Den Eindruck, den er immer macht. Hanno Berger hält alle anderen und insbesondere die ihn anklagen, für, das sind jetzt wörtliche Zitate, Idioten, Schwachmaten, Stümper. Der bezeichnet deutsche Richter als Schweinerichter, als sozialistische Drecksbande. Für die Staatsanwaltschaft Köln hat er das Wort Arschgeigen aus Köln gewählt. Das wissen wir alles, weil sein Telefon überwacht worden ist. Und da äußert er sich so. Aber auch wenn als ich mit ihm gesprochen habe, ne, also das sind die Staatsanwälte sind Idioten und die verstehen nichts von Steuern und so weiter und so fort. Hanno Berger ist der Meinung, er sei nicht Steuerhinterzieher, sondern Steuerexperte. Superhirn sozusagen im Steuersparen und weil der deutsche Staat eine Gesetzeslücke gelassen habe er diese halt ausgenutzt.
Ja, und damit alle sich auch mal wortwörtlich ein Bild machen können, würde ich sagen, wir halten das hier einmal kurz in die Kamera. Das ist der Mensch, über den wir gerade sprechen, Hanno Berger. Ehemals Steueranwalt, hat dann irgendwann entschieden, die Seiten zu wechseln und steht heute vor Gericht in Deutschland nach 9 Jahren Flucht in der Schweiz. Das muss man an der Stelle einfach nochmal ganz klar sagen. Sönke, vielleicht wollen wir einmal nochmal der Klarheit halber, weil nicht jeder ist ganz tief in diesem Fall drin, auch erklären, für was genau wird er jetzt angeklagt?
Ja, man kann nicht insgesamt für Steuerhinterziehung verklagt werden, das ist klar. Hier geht es konkret um Geschäfte für die Hamburger Traditionsbank MM Warburg. Die hat diese Fonds, also Cum-Ex-Geschäfte, initiiert und insgesamt damit laut Anklage 283 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Und weil Hanno Berger beraten hat und dabei auch selbst 13 Millionen, glaube ich, Euro verdient haben soll, wird ihm hierfür der Prozess gemacht. Es gibt auch noch eine andere Anklage in Wiesbaden, die wartet schon auf ihn. Und wahrscheinlich gibt es noch ein halbes Dutzend mehr, weil Hanno Berger halt nicht nur an einer oder auch noch nicht an zwei, sondern an Dutzenden von Cum-Ex-Geschäften partizipiert hat.
Jetzt folgt auf diesen ersten Prozesstag folgen viele weitere, das ist schon klar. Kannst du da so ein Bild skizzieren? Wie viele Tage werden das ungefähr werden und wie hoch könnte das Strafmaß letzten Endes ausfallen?
Es werden schon ein paar Dutzend sein. Die Staatsanwaltschaft hat ja seit 10 Jahren jetzt ermittelt. Es gibt unheimlich viele Beteiligte. Und die Staatsanwaltschaft, wenn sie ihren Fall darlegen möchte, dann kann sie ihn und sollte ihn auch so detailliert und schlüssig wie möglich darlegen. Da kommen also Geschäftspartner von Hanno Berger zu Wort, Kunden von Hanno Berger, Mitarbeiter von Hanno Berger, Mitarbeiter aus dem Finanzamt, von der Staatsanwaltschaft, alle möglichen. Was zur Strafe, Strafmaß, das Maximum, das man sich vorstellen kann, sind 15 Jahre. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein Fall. Es gibt weitere Fälle. Und die werden dann nicht sozusagen kumuliert, sondern das werden Strafen, die nacheinander abgesessen werden müssen. Und nochmal, der Mann ist 71 Jahre alt. Also für ihn wäre das, wenn es zu so einer Strafe käme, praktisch bedeutend mit lebenslang.
Höchstwahrscheinlich.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, vielleicht müssen wir an der Stelle auch noch mal zu dritt ganz kurz irgendwie auch skizzieren. Ina, ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen letztes Jahr, dass wir diesen Fall intensiv mit Sönke, dem Chef unseres Investigativteams und dem ganzen Team besprechen wollen. Und wir haben festgestellt, das Ganze ist ja wirklich eine Riesenmisere auf der einen Seite und ein Krimi aber auch auf der anderen. Es gibt ja nicht nur den einen Hauptcharakter, sondern eben viele weitere. Mhm. Wie war das eigentlich für dich? Also für mich war das total schockierend zu erfahren, was für große Stricke das Ganze letzten Endes auch zieht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, man hat natürlich immer wieder davon gehört, man hat darüber gelesen. Wir haben natürlich auch als Handelsblatt ja wirklich immer wieder häufig darüber berichtet. Gleichzeitig, wenn man sich dann nochmal so intensiver mit der Materie beschäftigt, zum Beispiel, dass es tatsächlich eine Liste gegeben hat, ne? Dass das Finanzamt, also es gab, alle wussten irgendwie davon, nicht alle, aber einige wussten davon, und es ist irgendwie jahrelang nichts passiert. Das muss ich schon sagen, das hat mich ein bisschen schockiert. Gleichzeitig muss ich sagen, Anne Brohrhilker, das ist die Staatsanwältin aus Köln. Die
Jägerin.
Die Jägerin, genau, die jetzt tatsächlich ja auch da unter anderem dazu geführt hat, dass Hanno Berger jetzt da ist, wo er ist. Das begeistert mich auch irgendwie, weil ich mir denke, im Endeffekt hat zwar ein bisschen lange gedauert, aber dann irgendwie das, unser System ist dann doch nicht ganz falsch, wenn es dann doch jemanden gibt, die einfach das durchzieht, muss man ja auch sagen.
Ja, genau. Also eine Frau, die sich über Jahre hinweg, die standhaft geblieben ist, sich durchgesetzt hat, wirklich Biss auch bewiesen hat. Vielleicht magst du zu ihr auch noch mal ein paar Sätze sagen. Sie wird ja nicht umsonst die Jägerin genannt.
Ja, die hat den allergrößten Verdienst in dieser Affäre. Heute stellte sich das ja eigentlich dar, als ob das jeder Dummkopf verstehen könnte, dass es Steuerhinterziehung war. Vor 10 Jahren, als sie angefangen hat, war das noch überhaupt nicht so, weil da gab es diese Phalanx, das ist auch ein Wort von Hanno Berger, wir müssen eine Phalanx, eine geschlossene Phalanx bilden. Wenn niemand spricht aus dieser Szene, wenn die Banker alle zusammenhalten und die Steueranwälte und die Berater, dann kommt man da nicht so leicht ran, weil die das mutwillig sehr kompliziert gestaltet haben, diese Strukturen, so nennen die das, mit denen die Steuern hinterzogen werden. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, mit unglaublicher Ausdauer und Zähigkeit am Anfang den ersten Kronzeugen so zu produzieren, indem sie dem halt klar gemacht hat, dass sie nicht aufhören wird, das zu verfolgen. Der war auch, glaube ich, 25 Jahre jünger als Hanno Berger, hatte also noch ein Leben, das er weiterführen wollte, und Berufsleben vor allem. Hanno Berger ist ja mit seinem Berufsleben durch und schwer reich. Und der ist dann also eingeknickt und hat dann Frau Brohrhilker verraten, gewissermaßen, wo genau sie hingucken muss und wo die Zusammenhänge, welche Zusammenhänge herzustellen sind. Da ist der Damm dann gebrochen. Dann ist sie von einem zum anderen, von einer Bank zur anderen, von einem Steueranwalt zum anderen gekommen und hat das ganze System dann aufgedröselt und offengelegt. Und jetzt sagen alle, um Gottes Willen, warum haben wir das nicht gleich vor 25 Jahren abgestellt?
Ja, ist schon in Summe eine unglaubliche Geschichte. Und ein Detail würde ich gerne an der Stelle nochmal erwähnen. Ich weiß, dass wir in den Folgen, die wir bislang zu Cum-Ex hatten im Podcast, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass es einen Insider gab, der letzten Endes einen USB-Stick verkauft hat für, lass mich nicht lügen, ein paar Millionen Euro.
Fünf Millionen, das war 2014, 15. Der war Mitarbeiter einer Bank, einer Großbank, und ist zur Steuerfahndung Wuppertal gegangen und hat gesagt, passen Sie auf, der wollte eigentlich viel mehr, der wollte 30 Millionen. Warum wollte er 30 Millionen? Der hat gesagt, auf diesem Stick, ich habe Daten, Cum-Ex-Daten von Cum-Ex-Geschäften von 130 Banken. Und wenn ich Ihnen die gebe, liebe Steuerfahndung, dann können Sie damit Steuernachforderungen von rund 700 Millionen Euro geltend machen. Und dafür hätte ich gern, ich glaube, 5%.
Jetzt macht er noch ein Geschäftsmodell daraus.
Ja, genau. Davon hätte ich, naja, so, er war halt Banker und Banker denken in Provision. So, 10% von 700 Millionen wären 70, 5% sind also 35 Millionen und das war der Preis, den er haben wollte. Die Steuerfahndung hat ihn dann runtergehandelt auf 5 und dann hatten sie diese Daten von mehr als 100 Banken. Eigentlich haben es alle gemacht. Jede Bank in Europa und auch, wir haben Banken in Australien, wir haben Banken in Japan, auch in den USA und halt mehr als 100 in Europa. Mir hat ein Banker 2015, als ich ihn mit dieser Liste konfrontiert habe, gesagt, hey, was natürlich. Alle haben das gemacht. Und wenn sie es nicht gemacht haben, waren sie der Idiot. Ja?
Aber ich finde, an der Stelle müssen wir, und da haben wir auch viel drüber diskutiert, lass uns noch mal kurz darüber diskutieren, also das Verständnis dahinter. War damals es eigentlich gar nichts wirklich Illegales oder wie? Weil wenn alle mitziehen, dann muss ja irgendwie auch so ein Gefühl von, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, da sein.
Ja, so stellen diejenigen, die heute vor Gericht sind, das gern dar. Aber de facto, und wir haben ja tausende von Seiten und E-Mail-Verkehr und alles Mögliche jetzt untersucht, es gab in jeder Bank praktisch immer die Bedenkenträger, so wurden sie dann genannt, die gesagt haben, du kannst doch nicht zweimal dir eine Steuer erstatten lassen, das geht nicht. Was ist das Rechtsrisiko? Da gibt es die Risk Officers, die abschätzen, was kann uns drohen, wenn wir das machen. Und die wurden dann aber beiseite gewischt und im vollen Bewusstsein dessen, dass man in eine Steuerkasse griff, um sich Gewinne zu holen, wurden diese Geschäfte durchgezogen.
Darf ich an der Stelle auch nochmal die Frage stellen? Ich weiß, auch da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber vielleicht auch jetzt Hanno Berger vor Gericht, wenn man ihn sieht, in seinem Selbstverständnis, in dem, was, wie du es gerade auch beschrieben hast, also er sieht sich offensichtlich als Verfolgter eines wie auch immer gearteten Unrechtssystems, wie auch immer. Man muss aber ja sagen, sagen wir, gebildete Menschen, die wissen, der Staat hat eine Summe X zur Verfügung, die kann man erhöhen durch Verschuldung, aber ansonsten gibt es eine Summe X und die verteilt sich. So, und die verteilt sich auf Infrastruktur, auf Schulen, auf zum Beispiel auch jetzt gerade, wir haben den Ukraine-Krieg, ne, wir unterstützen ja auch gerne Flüchtlinge oder Flüchtende aus der Ukraine. Also da gibt es wirklich Menschen und auch unsere Gesellschaft. Bildung ist so ein Thema, Sozialfürsorge ist ein Thema, Altersarmut ist ein Riesenthema in Deutschland. All diese Sachen passieren in unserer Gesellschaft und Sie sagen, was? Also das verstehe ich immer noch nicht so richtig.
Das ist ganz einfach. Hanno Bergers Motto war, Steuern sind Kosten und Kosten muss man minimieren. Deshalb war das Ziel von Hanno Berger immer den Steuersatz seiner Mandanten, reiche Familien, große Konzerne, auf Null zu drücken. Der ideale Steuersatz ist Null. Wenn du das kannst als Steueranwalt, dann bist du der beste Steueranwalt. So, und natürlich ist minus 10% noch besser als Null. Das ist in gewisser Weise unlogisch. Und das wird den Leuten ja heute auch vorgeworfen, dass es nicht möglich ist, eine Steuer sich zweimal erstatten zu lassen. Aber er sagt, meine Kunden wollen von mir Gewinne. Also einerseits Minimierung der Kosten, andererseits Maximierung der Gewinne. Und wenn ich einen Weg finde, genau das zu tun, dann ist mir das Bildungssystem egal und ist mir egal, ob Brücken gebaut werden oder Schulen oder nicht gebaut werden, sondern ich bin meinen Mandanten verpflichtet und genau das, dem komme ich nach.
Okay, also das heißt, dieser Mann hat auch an irgendeinem Punkt seine Perspektive, seinen Blickwinkel auf der einen Seite verändert, vielleicht auch sein moralisches Verständnis an manchen Stellen.
Mit Moral, wenn du fragst nach Moral, Hanno Berger, dann explodiert er. Hanno Berger sagt, Moral und Recht darf man nicht vermischen. Wenn man das tut, landet man in der NS-Zeit. Und deshalb, du sagtest ja vorher, er fühlt sich zu Unrecht verfolgt. Er vergleicht den deutschen Staat mit dem NS-Staat. Weil er meint, hier würde ein sogenannter, wie er das nennt, moralischer Anspruch angelegt. Und das führt dazu, dass man bei der NS-Justiz landet. Er hält den Staat jetzt, wie er so ist, für faschistoid, totalitär. Er wirft dann auch mal kommunistisch und mal nationalsozialistisch durcheinander. Unterm Strich, er ist das Opfer eines bösen Staates.
Und vor diesem Staat muss er sich jetzt letzten Endes aber verantworten. Deswegen letzte Frage zu Cum-Ex von mir an der Stelle an dich. Welche Bedeutung hat dieser Fall oder der Fall Hanno Berger jetzt vor Gericht für die gesamte Cum-Ex-Misere?
es ist der Kernfall. Ne? Also Hanno Berger ist wirklich der Mann, der ganz im Mittelpunkt steht. Er ist zwar nicht der Mann, der Cum-Ex erfunden hat. Ich sagte ja, die Banken haben das eigentlich untereinander seit 1990 gemacht. Er war der Mann, der es popularisiert hat. Er kam dann mit reichen Klienten und sagte, mein Mandant will das auch machen und hat die Banken mehr oder weniger gezwungen, seine reichen Mandanten da reinzulassen in dieses Geschäft auf Kosten der Steuerzahler. Dass dieser Mann jetzt, der vielleicht 100 Millionen Euro schwer ist, der jahrelang als bester Steueranwalt Deutschlands galt, der immer als ja, besonders gewieft, besonders intelligent und auch als ehemaliger Bankenprüfer halt eigentlich ja hätte wissen müssen, was geht und was nicht, dass der jetzt vorm Richter steht, ist, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, die Bedeutung dieses Falles, und mag auch eine abschreckende Wirkung haben für die Zukunft.
Hoffentlich, muss man an der Stelle sagen, oder?
Auf jeden Fall, definitiv. Also ich bin auch total gespannt. Also es kommt ja dann auch wirklich drauf an, also was dann das Gericht dann im Endeffekt entscheiden wird. Und ich bin auch gespannt. Also ich hoffe, dass sich da durchaus der eine oder andere, vielleicht auch die eine oder andere von abschrecken lässt, definitiv. Ihr habt jetzt eben über den Kronzeugen gesprochen von Anne Brohecker, der so ein bisschen diesen Fall zum Laufen gebracht hat. Ich finde, das ist eine super Überleitung zum Thema Wirecard, weil auch da muss man sagen, da hängt alles oder an einem Kronzeugen, vielleicht hängt es nicht alles an einem Kronzeugen, aber er war definitiv ein ausschlaggebender Fall. Wir haben jetzt gesehen, Mitte März hat die Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben gegen Markus Braun. Da haben alle immer so ein bisschen drauf gewartet. Der saß ja fast 2 Jahre in Untersuchungshaft. Also der kam schon an sein Ende seiner Untersuchungshaft. Sie hätten ihn sonst dann irgendwann entlassen müssen. So, diese Anklage, die ist lang. Die Staatsanwaltschaft hat mal gesagt, sie hat irgendwie 450 Gespräche geführt. Sie haben also mehrere hundert Aktenordner voll mit Informationen. Sönke, hat dich irgendwas eigentlich an der Anklage gegen Markus Braun überrascht?
Eigentlich nicht. Also wir haben ja den Fall Wirecard nun wirklich sehr intensiv begleitet. Wir begleiten Wirecard natürlich vor allem seit dem Aufstieg in den DAX, in Manndeckung sozusagen. Und dass bei Wirecard halt alles Mögliche schiefgegangen ist, war klar. Wir wissen inzwischen auch sehr viel über die internen Kommunikationsabläufe und so, sodass mich eigentlich mehr überrascht hat, dass es so lange gedauert hat, diese Anklage fertigzustellen. Da haben sich die Anwälte von Markus Braun ja auch bitterlich beschwert, dass ihr Mandant jetzt schon seit 18 Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Aber das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Prozess.
Mhm. Wir können jetzt, glaube ich, schon sagen, also vor Herbst ist, glaube ich, nicht mit dem Prozess zu rechnen, ja. Richtig? Genau. Dieser Prozess stützt sich auf die Aussagen eines Mannes. Und den habt ihr neulich mit dem Investigativteam in einem Handelsblatt-Wochenendtitel intensiv beleuchtet. Und ich kann jedem nur empfehlen, diesen Titel auch wirklich intensiv zu lesen. Wir sprechen jetzt natürlich drüber, aber so tief können wir gar nicht ins Detail gehen, wie dieser Titel ist. Und ich möchte nur sagen, für den Fall, dass jemand noch kein Handelsblatt-Abonnent ist, wir haben da ein besonderes Angebot, und zwar unter www.handelsblatt.com/mehrjournalismus können Sie gerne alle Fälle von Sönke und seinem Team, aber natürlich auch alles andere lesen. So, an der Stelle Schluss mit Eigenwerbung. Wir machen weiter. Und fürs Zweite sprechen wir jetzt über
Oliver Bellenhaus, dem Kronzeugen.
Genau, ja. Er ist der Kronzeuge. Oliver Bellenhaus, wer ist er?
Oliver Bellenhaus ist ein Mann, der Bank gelernt hat, ein Bankkaufmann, und kam relativ früh in seiner Karriere zu Wirecard, so 2006 ungefähr, und stieg dann sehr schnell auf. Er verstand sich ausgesprochen gut mit Jan Marsalek, ne, was aus damaliger Sicht strategisch sehr gut war, weil Jan Marsalek halt Asienvorstand war bald.
Mhm. Jan Marsalek kennen mittlerweile die einen oder anderen. Wir haben es hier mal aufgehangen. Ansonsten haben wir auch noch mal ein Foto. Und zwar von den Fahndungsplakaten. Nach Jan Marsalek wird international gesucht. Genau. Denn Jan Marsalek ist flüchtig.
Genau, der einzige deutsche Vorstand, der flüchtig ist. Bellenhaus ist 2013 nach Dubai gegangen, zur Wirecard-Tochter. Die dort ansässig war, und hat von dort aus das sogenannte Drittpartnergeschäft gesteuert. Drittpartnergeschäft ist ein inzwischen stehender Begriff bei Wirecard. Das war das Geschäft, das Wirecard nicht über die eigenen Umsätze, über die eigenen Bücher laufen lassen wollte oder konnte, weil sie angeblich offizieller Grund war, weil sie die Lizenzen dafür in den verschiedenen Ländern, um die es dagegen nicht besaßen. Wirklicher Grund ist wahrscheinlich ein ganz anderer. Jedenfalls gab es da verschiedene große Gesellschaften, die hunderte von Millionen Umsatz machten, und der Bellenhaus hat daraus noch viel mehr Umsatz gemacht. Allerdings hat er dann später zugegeben, dass diese Umsätze erfunden waren.
Mhm. Und das hat er dann der Staatsanwaltschaft erzählt. Aber bevor wir da hinkommen, lass uns einmal ganz kurz über Oliver Bellenhaus sprechen. Hier ist ein Foto von ihm. Das ist, glaube ich, relativ alt, muss man sagen. Ich glaube, es ist auch das einzige Foto, was es so von ihm gibt. Er sieht jetzt aus ein bisschen, er hat eine rasierte Glatze, er hat jetzt nicht so viel Haare im Gesicht. Aber ansonsten muss man sagen, würde jetzt auf der Straße und einem nicht unbedingt auffallen. Was ist er für ein Typ?
Ich muss leider sagen, dass ich nicht allzu viel Positives über Herrn Bellenhaus sagen kann, nachdem ich alles studiert habe, was der so in den letzten 10 Jahren gesagt und geschrieben hat. Ist ein sehr unangenehmer Mensch, ist ausweislich seiner E-Mails und seines Chatverkehrs fremdenfeindlich, frauenfeindlich, sehr arrogant, bezeichnet Leute als Drecksinder. Frauen waren für ihn nur zu einem Zweck da eigentlich. Also sehr, sehr unangenehmer Mensch. Mir haben Leute gesagt, dass er damit eigentlich nur seine Minderwertigkeitsgefühle überdecken wollte. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen natürlich. Aber dass sie den Eindruck hatten, dass er eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl hatte und das hat er überspielt, dadurch, dass er andere herabgesetzt hat.
Das heißt, ihr habt hunderte von E-Mails aus dem Wirecard-Konzern ausgewertet und er spricht unter anderem zum Beispiel von irgendwie, hier sind Hot Chicks, komm her oder sowas in die Richtung, muss man sagen. Ne?
Ja.
Also er spricht jetzt nicht sehr wertschätzend von anderen.
Er gibt Ratschläge sowie Geld, Macht, PS und junge Chicks kann man nicht genug haben.
Ja.
Das ist sein Ratschlag an einen Kollegen. Und da wird es dann wieder so richtig interessant. Dieser Kollege ist nämlich der Geldwäschebeauftragte von Wirecard. Und da gibt es ein sehr inniges Verhältnis zwischen diesem Bellenhaus, dem Chef der Fälscherwerkstatt, so nannte man das intern bei Wirecard. Diese Tochtergesellschaft in Dubai war die Fälscherwerkstatt. Und dem Geldwäschebeauftragten. Und da gibt es viel Kommunikation und persönliche Beziehungen.
Also ich versuche das jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also wir haben einen jungen Mann, der im Wirecard-Konzern irgendwie, sagen wir mal, nach Macht strebte, der mit Jan Masalek, dem Asienvorstand, dem zumindest angelastet wird, dass er viel mit dem mutmaßlichen Betrug hinter Wirecard zu tun hat. Und der kommt dann nach Dubai an eine Stelle, wo ohnehin schon relativ viel Geld auf, sagen wir mal, nicht ganz offene Art und Weise verspielt wird. Und er freundet sich an mit demjenigen, der im Konzern dafür sorgen soll, dass Geldwäsche bekämpft wird.
Genau, dieser Geldwäschebeauftragte, zu dem kann ich nicht so viel sagen, weil zu dem selbst haben wir nicht so viel rausfinden können. Aber wir können sehen, dass er sich ständig einladen lässt nach Dubai. Auch wunderbares Detail, der Herr Bellenhaus, wo wohnt er? Nicht in irgendeinem Haus in Dubai, sondern im höchsten Haus in Dubai und dem höchsten Haus der Welt, dem Wolkenkratzer Burj Khalifa, eben im 93. Stock. Und dieser Geldwäschebeauftragte lässt sich also mehrmals im Laufe der Zeit einladen in diese Wohnung, dass er da mit seiner Freundin oder Freunden vorbeikommen kann und umsonst leben kann. Und dann kriegt er halt so Tipps, dass Geld macht und junge Chicks halt das Einzige oder das Beste sind im Leben eines Mannes. Und daran angeschlossen ist es dann so, immer wenn der Geldwäschebeauftragte Fragen hat zu Überweisungen, zu Geschäften, dann fragt er den Oliver Bellenhaus, in dessen Wohnung er mehrfach übernachtet hat, und lässt sich dann von dem praktisch glattstellen wieder, also beruhigen. Der Bellenhaus sagt dann, ja, die sind in Ordnung und was brauchst du, kann ich dir besorgen. Und sehr schnell lässt er sich beruhigen von seinem Freund und fragt dann oft am nächsten Tag, kann ich dann mal wieder vorbeikommen? Also das ist eine Beziehung, die wahrscheinlich auch in dem Prozess noch eine große Rolle spielen wird.
Mhm, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie dieser Betrug in Dubai durch diese Drittpartnerschaft Geschäft zustande gekommen ist, wie kann man das vielleicht am einfachsten erklären, was es damit auf sich hat und wo da der mutmaßliche Betrug passiert ist?
Es wurden, so schildert Herr Bellenhaus das jedenfalls, einfach Umsätze erfunden. Dazu brauchte es im Laufe der Zeit immer mehr Aufwand und lustigerweise dann, ich sage lustig, komme ich gleich dazu, warum, es brauchte am Schluss ein richtiges Schatten-IT-Netzwerk und der Geldwäschebeauftragte war derjenige, der Teile dieses Netzwerkes dann transportiert hat nach Dubai. Wahrscheinlich nicht wissentlich. Aber der Bellenhaus hat ihm dann gesagt, bringen wir mal den Rechner mit, bringen wir mal dies mit, bringen wir das. Und der hat das dann tatsächlich gemacht. Und der Bellenhaus hat dann so ein Schatten-IT-Netzwerk aufgebaut, mit dem Umsätze künstlich generiert wurden. Die wurden dann EY, also dem Wirtschaftsprüfer, gezeigt. Und die haben das abgesegnet. Und so entstand halt der Eindruck, dass Wirecard viel mehr Geschäft und Gewinn machte, als tatsächlich vorhanden war. Mhm. Und das war dann ja der Grund, warum dieser Aktienkurs so gestiegen ist. Wirecard war in der Spitze 24 Milliarden Euro wert. Das war zu dem Zeitpunkt mehr als die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen. Mhm. Und
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
War halt alles Schall und Rauch.
Mhm. Da in diesem ganzen System spielt noch ein Mann eine Rolle, den haben wir schon häufiger mal im Zusammenhang mit Wirecard gehört. Dessen Name ist Henry O'Sullivan. Das ist irgendwie ein, ich würde sagen, britischer Geschäftsmann, wenn man es so ausdrücken möchte.
Ja.
Was hat das mit dem auf sich?
O'Sullivan ist sehr wichtig in dem ganzen Komplex. Britischer Geschäftsmann, der wird 2012 von Jan Masalek eingeführt. Dem Brown vorgestellt, so, hey Markus, du musst mal den Henry kennenlernen, das ist ein ganz toller Mann, der hat viele Ideen. Und Jan Masalek und Henry O'Sullivan waren wahrscheinlich die, die dieses Drittpartnergeschäft und die Erfindung des Drittpartnersgeschäfts als Geschäftsmodell, also die Geschäftsmodelle, wie erfinden Umsätze, durchgezogen hat. Die waren auch diejenigen, die zum Beispiel die größte Übernahme in der Konzerngeschichte von Wirecard 2015, der Hermes-Deal, wo ein indischer Zahlungsabwickler gekauft wurde, wo wahrscheinlich O'Sullivan und Masalek sich 280 Millionen Euro einfach in die Tasche gesteckt haben.
Dazu gibt es auch einen Wochenendtitel und eine Podcast-Folge. Also wer sich da nochmal genauer informieren möchte, kann das natürlich an der Stelle machen. Irgendwann fängt das System an zu bröckeln. An welcher Stelle?
Einmal an der technischen Stelle. Der Bellenhaus hat das so beschrieben, dass am Anfang war das relativ einfach, diese Umsätze zu fingieren. Aber weil es ja alles so aussehen musste, als ob es tatsächlich Umsätze gäbe, brauchten sie so ab 2016, 2017 richtig viel Daten. Und diese Daten konnte man nicht fälschen. Also nicht jedenfalls einfach so fälschen. Man brauchte eine Datengrundlage, die dann mit dem Algorithmus so verschoben wurde, als ob es echte Umsätze wären. Das mag jetzt trivial klingen, aber wenn man mehrere hundert Millionen Transaktionen fälschen muss, dann braucht man einen Datensatz. Den hat der Masalek dann besorgt. Und wir können das nachlesen. 2017, 18 waren schon panikartige Zustände in Dubai. Und der Bellenhaus hat das beschrieben als, ja, er sei halt der Mann gewesen, der das alles ad hoc gefixt hat. Wir wissen ja auch, dass im Laufe der Zeit immer mehr Fokus auf Wirecard gebracht wurde und dass sich Sachen verschoben haben, Berichte verschoben haben, Finanzvorlagen verschoben. Und der Bellenhaus hat dann gesagt, das war deshalb, weil sie mit der Fälschung noch nicht fertig waren. Also diese Fälschungen dauerten Monate teils. Und das war oft der Grund, warum Wirecard Sachen verschieben musste, weil die Fälschung noch nicht zu Ende war.
Bellenhaus kam dann auch richtig ins Schwitzen, muss man sagen. Ne? Also er kam dann irgendwie, musste dann richtig arbeiten.
Der musste richtig. Man kann jetzt nicht sagen, dass das ein Faulenzer war. Ne? Der hat wohl schon richtig viel gearbeitet. Das sagt dieser Geldwäschebeauftragte auch immer sehr anerkennt. Da hast du heute wieder Nachtschicht eingelegt und so ein Bellenhaus, ja, klar. Aber ne, wer viel arbeitet, darf dann auch viel feiern. Und so fühlte der sich eigentlich sau wohl in Dubai mit dem vielen Geld und den jungen Chicks natürlich. Mhm.
Mary, gleiche Frage wie auch eben Cum-Ex möchte ich dir auch zu Wirecard auf jeden Fall nochmal stellen. Also ich meine, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesen Themen und es ist super spannend. Was hat dich bei Wirecard am meisten, also in diesem kompletten Konstrukt am meisten überrascht vielleicht auch?
Also überrascht hat mich eigentlich am meisten diese große Euphorie, die es ja erst gab. Also ganz Millionen Kleinanleger, ne? Wir bekommen das ja auch, ich meine, Finanzen, eins unserer Kernthemen hier beim Handelsblatt. Wie euphorisiert Millionen Menschen in Deutschland waren, so viel Vertrauen reingesteckt haben in dieses Unternehmen, dieses deutsche große Finanzunternehmen, das es sogar in den DAX geschafft hat. Und dann festzustellen, dass dieses Unternehmen einfach keine Substanz hat und alles verpufft und alles weg ist. Mhm. Mich hat überrascht, wie... Oder dass eigentlich keiner Wirecard es zugetraut hätte. Dass da so viel Grundvertrauen war und keiner damit gerechnet hat, dass das Ganze einfach eine Nullnummer ist.
Mhm. Ich finde auch, an der Stelle könnte man eigentlich auch nochmal darüber sprechen, Vertrauen in den Aktienmarkt generell. Das ist ja, was ja viele vielleicht nicht immer präsent haben. Mhm. Das ist ja eine, ja, es ist ja kein reales Geld, sondern es ist ja eine Wette auf die Zukunft. Vielleicht kann man das so machen, so sagen. Und wenn aber diese Zukunft nicht eintritt, dann ist natürlich dieses Geld auch je nachdem relativ schnell weg. Eine Wette auf die Zukunft hat definitiv auch gemacht Markus Braun. Wenn man das so sagen möchte, kommen wir nochmal zurück von Oliver Bellenhaus auf Markus Braun. Bellenhaus ist mit dafür verantwortlich, das kann man so sagen, dass Markus Braun in Haft ist, jetzt angeklagt ist. Und denn er ist gekommen nach München, ist in die Schweiz geflogen, ist dann nach München gefahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Und ist da festgenommen worden. Wie kam das zustande?
Der Bellenhaus, wie gesagt, ist... noch nicht so alt wie der Hanno Berger, der ist 48 Jahre alt, der möchte noch ein Leben führen und er hat sich dann wohl überlegt, das ist eine Risikoabwägung, verstecke ich mich jetzt weiter in Dubai und spiele auch hart, ne? Und dann spielt die Staatsanwaltschaft auch hart oder stelle ich mich als Zeuge zur Verfügung, wohl wissend, dass er da nicht komplett frei rauskommen wird, also so nehme ich das jedenfalls immer an, weil er ja nicht nur zugegeben hat oder nicht nur ausgesagt hat, dass er Markus Braun von diesen Fälschungen wusste, sondern dass er halt derjenige war, der das alles gefälscht hat. Bellenhaus sagt heute von sich aus selbst, er sei der, in Anführungszeichen, Idiot gewesen, der alles unterschrieben hat. Also seine Fingerabdrücke sind auf diesen ganzen Fälschungen. Und seine einzige Chance, diese Strafe, die ihm bevorsteht, zu mildern, war wohl seiner Ansicht nach halt auszusagen, sich zu öffnen und zu hoffen, dass diese Mitaufklärerschaft dazu führt, dass seine Strafe geringer wird.
Interessanterweise muss man sagen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind aber auch nicht alle Daten noch vorhanden von dem Betrug, richtig?
Nein. Also so ganz lupenrein ist es wohl nicht, denn zum Beispiel als Bellenhaus gefragt wurde, wo sein Handy ist, hat er gesagt, das hätte er verloren. Mhm. Bellenhaus und Masalek haben ganz, ganz viel über Telegram-Chats sich unterhalten und diese Chats gelöscht regelmäßig. Was dann dazu führt, bei Telegram ist es so, bei anderen Chats ist es anders, aber bei Telegram, das ist dann weg. Also es mag auch Sachen geben, die wir nicht wissen, vielleicht auch niemals rausfinden, die zu einer höheren Strafe führen würden. Aber ja, müssen wir sehen. Ist es so, dass da bestimmt noch viel im Argen liegt, das noch gar keiner kennt.
Lass uns ganz kurz auf seine Perspektive eingehen. Ist das denn so, also jetzt vielleicht einfach, wir wissen es natürlich nicht, wir waren nicht dabei, aber aus deiner Einschätzung, kann es sein, dass er wirklich, sagen wir mal, der Handlanger von Masalek und O'Sullivan war und so ein bisschen, naja, man könnte sagen, irgendwie so derjenige, der jetzt so ein bisschen vorgeschoben wird und den beiden ist es jetzt egal. Die sind beide nicht vor, also doch, Sullivan steht im Ausland vor Gericht. Jan Masalek ist gerade nicht auffindbar, um das jetzt mal positiv auszurücken. Und ist das so? Also wurde er in Anführungsstrichen ausgenutzt?
Ich glaube, da würde man ihm nicht gerecht, wenn man das so formuliert. Es gibt schon aus dem Jahr 2015 Chats und E-Mail-Verkehr, wo er sagt, lass uns da nächstes Jahr wieder hinfahren zu so einer Konferenz, falls wir bis dahin noch auf freiem Fuß sind. 2015 schon, also 5 Jahre vor Zusammenbruch des Ganzen. Es gibt auch, glaube ich, ein Jahr später, 2016 ist das passiert, da wurde ihm klar, wie viel mehr an Fälschungsaufwand da jetzt kommen würde. Und da hat er den Masalek um eine Prämie, eine Risikoprämie sozusagen gebeten. Und der Masalek hat ihm gesagt, jetzt ein Job, also große Gehaltssprünge sind jetzt hier nicht mehr drin. Aber warum nimmst du nicht das Geld, das wir schon vorher aus der Firma rausgezogen haben, auf dem und dem Konto? Das waren 6 Millionen Euro. Und die hat dir Bellenhaus dann genommen, hat eine Stiftung gegründet, also schon sehr professionell eine Stiftung gegründet in Liechtenstein oder Luxemburg. Die Stiftungskonten waren dann in Singapur, da wurde das Geld dann hintransferiert. Also nach allem, was wir wissen, war sich der Mann sehr, sehr bewusst dessen, was er tat. Der war nicht nur Handlanger.
Lass uns die Brücke schlagen, wieder zurück zu Markus Braun. Markus Braun, wir zeigen hier gerade ein Foto. Das zeigt ihn, glaube ich, bei einer Bilanzpressekonferenz. Da lächelt er noch etwas in die Kamera. Er war ja auch wirklich lange, ne? Mary, du hast es gesagt, so viele Leute haben ihm zugehört, zugejubelt teilweise. Man kann auch sagen, der hatte wirkliche Jünger. Er wurde ja als deutscher Steve Jobs angesehen, derjenige, der Deutschlands Technologie nach vorne treibt, international anerkannt ist. Jetzt sitzt er unter anderem wegen Herrn Bellenhaus im Gefängnis. Was passiert jetzt mit Markus Braun?
Er kommt jetzt im Herbst vor Gericht. Herr Braun sagt, er ist unschuldig, er sei Opfer. Er sei sogar das größte Opfer, weil er mit seinem weil der allergrößte Anteil seines Privatvermögens in Wirecard-Aktien steckte. Und er war auf dem Papier Milliardär, als der Wirecard-Kurs bei knapp 200 war. Und jetzt ist er bei ein paar Cent, also ist der Anteil nichts mehr wert. Das hieße, dass Markus Braun nicht wusste, was in seinem Unternehmen geschieht. Aber du sagst richtig, der wurde gefeiert. Nur er hat auf dem Foto hier hat dann, also als Steve Jobs, als Deutschland Steve Jobs gefunden, auf dem Foto hat dann ein Hemd an. Der hat sich auch gern wie Steve Jobs mit Rollkragenpulli ablichten lassen und hat dieses Image hat wirklich, wirklich gelebt und dieses Nerd-Image, ne, der hat Informatik studiert, hat auch immer so getan und alle PR-Leute um ihn rum haben gesagt, am liebsten programmiert der Markus und alles, also der kennt nur die Arbeit und die Familie und weltliche Dinge bedeuten ihm gar nichts und so. Wir haben dann ja rausgefunden, dass es de facto ganz anders war, aber das wird sicher, Herr Braun wird das sicher versuchen, im Prozess auch weiter vorzutragen, dass er das Opfer und der Hintergangene ist.
Apropos Opfer, andere Leute, die ebenfalls mit ihren Aktien sehr viel Geld verloren haben, haben vielleicht nicht wie Markus Braun vorher, das hatten wir auch schon mal beschrieben, durchaus Gelder an Familienmitglieder transferiert und hat vielleicht noch irgendwie ein Haus an der einen oder anderen Stelle, was vielleicht einem anderen Familienmitglied gehört, sondern die haben wirklich sehr viel verloren. Und deswegen sind auch tatsächlich, haben uns viele Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern unseres Livestreams heute vorab erreicht. Und ich kann sagen, die meisten gingen um die Frage, was ist mit Schadensersatz? Vor allen Dingen gegen den Prüfer EY, die Wirecard jahrelang geprüft haben, den Betrug nicht aufgedeckt haben. Vielleicht können wir an der Stelle schon mal vielleicht eine Indikation geben.
Ja, also der Prüfer ist sicher die richtige Adresse, denn bei Wirecard selbst ist ja nichts mehr zu holen. Ne? Denn laut Insolvenzverwalter sind die Kassen leer. Waren die Kassen auch schon leer, als er kam. Das heißt, man kann ja noch so hohen Schadenersatz einklagen. Wenn der, gegen den man klagt, nichts hat, dann bringt einem das gar nichts. Bei EY ist es anders. EY ist also der Wirtschaftsprüfer, hat 10 Jahre lang die Bilanzen geprüft, hat fast nie einen Einspruch erhoben und bis zuletzt alles begutachtet und freigestempelt. Und natürlich kann ein Aktionär sagen, ich hätte diese Aktie ja nicht gekauft, wenn da nicht das Siegel von EY drunter gestanden hätte. Und Schadenersatz, Prozesse und Vorbereitungen dazu laufen gerade.
Vielleicht eine kurze Frage nochmal dazu oder eine Anmerkung. Also daraus ist ja eine Riesendebatte entstanden. Welche Aufgabenbereiche sollen Wirtschaftsprüfer eigentlich verantworten dürfen? Weil es ja irgendwo auch ein Zielkonflikt ist. Es ist doch ganz klar, wenn ich einen Kunden, Mandanten habe, für den ich sozusagen Wirtschaftsbericht erstelle, von dem aber auch bezahlt werde, ist ja in meinem Interesse, dass der gut ausfällt. Also eine Riesendebatte, ne, die darum entstanden ist.
Absolut. Vielleicht kommen wir dazu, das irgendwie anders zu lösen. Andererseits muss man sagen, wenn der Wirtschaftsprüfer nicht versteht, dass er seine Arbeit gut machen muss und dass die gute Arbeit darin besteht, die Fakten zu überprüfen, ja, was soll man dann sagen? Also das ist die Kernkompetenz, die Kernaufgabe und die wurde hier nicht wahrgenommen.
Genau, es gibt ja auch diesen Verband der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die sagen natürlich, das zeigt ja gerade das System, dass man jetzt das jetzt aufgedeckt hat, dass es einen Sonderprüfbericht gibt und so weiter, dass das System funktioniert. Gleichzeitig gibt es ja auch relativ viele andere, die eben sagen, es funktioniert nicht. Also zum Beispiel auch, es gibt ja auch viele Beratungsgesellschaften oder einige der Big Four, der 4 großen Beratungsgesellschaften, die zusätzlich auch noch Beratungsleistungen anbieten, um die natürlich sich jetzt auch kein schlechtes Image zum Beispiel haben wollen, weil sie vielleicht ja auch dann in Gefahr wären, jemanden ungerecht nicht bestätigt zu haben. Es gibt ja natürlich auch noch diese Fehlermöglichkeit. Also die Diskussion ist, glaube ich, noch nicht vorbei.
Es wäre ja zu wünschen, dass wir was lernen aus so einem Riesendesaster und das nicht nur dazu führt, dass wir umblättern und weitermachen.
Auf jeden Fall. Wir begleiten natürlich den Fall Wirecard und den Fall Cum-Ex noch weiter. An der Stelle möchten wir uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts bedanken und verabschieden. Wir freuen uns, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und wenn Sie natürlich auch das nächste Mal wieder einschalten. Wenn Sie möchten, geben Sie uns natürlich auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wir machen jetzt hier weiter. Wir beantworten noch einige Fragen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Für den Fall, dass Sie sich das vielleicht auch noch anschauen möchten, finden Sie die Aufzeichnung dieses Talks auch im Handelsblatt Club. Ja, und dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören.